Guten Morgen. Also gleich mal vorneweg, ich bin gerne Christ. Und ich freue mich, im Gottesdienst sein zu können. Das ist doch schön, das ist doch was Herrliches, oder nicht? Gibt es noch ein paar, die mit mir übereinstimmen? Mann, sag das mal deinem Nachbarn, ich freue mich, dass ich Christ bin. Es ist gut, dass ich hier sein darf. Das ist eine besondere Gnade für uns, dass Gott uns Räume gibt, wo wir uns versammeln können. Dass wir in Freiheit sein Wort lesen können und von ihm hören können, dass wir in Freiheit singen können und ihm zujubeln können. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, wie gut wir es eigentlich haben in unserem Land. Stimmt's? Als mich der Anruf erreicht hat, dass ich heute Morgen hier bei euch so ein Lückenbüßer sein soll, da stand ich auf der Leiter mit einem Messer in der Hand und war dabei, Tapeten abzuschneiden in einer Wohnung, die ich für meine muslimischen Freunde gerade renoviere, zusammen mit noch einem Freund. Inzwischen hat Gott mir große Gnade gegeben, dass ich in ein Flüchtlingsheim kommen gehen kann. Und dort habe ich Freunde gefunden und denen habe ich jetzt geholfen, eine Wohnung zu finden. Das war denen so ein Anliegen, aus diesem Heim rauszukommen und in eigener Wohnung leben zu dürfen. Was für uns so normal ist, ist für manche ein ganz großes Gebetsanliegen. Und dann war die Frage, wie kommt man an solche Wohnungen? Und dann habe ich einen Deal gemacht. Ich habe zu ihnen gesagt, pass auf, wir machen das so, ihr betet zu eurem Gott und ich zu meinen. Das kann man ja schon in der Bibel nachlesen, dass es solche Deals gab. Und dann haben wir gebetet und, was soll ich sagen, preis dem Herrn. Gott hat es so geführt, dass ich ihnen eine Wohnung besorgen konnte. Und jetzt wird die renoviert und während wir so da arbeiten miteinander, fragen die mich mindestens einmal am Tag, können ganz, ganz wenig Deutsch nur, warum machst du das? Warum tust du das? Herr Herbert, sagen sie zu mir immer. Ich sage, ihr könnt ruhig du sagen, nein, sagen sie, das Respekt. Und nur dieser Satz hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Respekt ist eine Eigenschaft, über die wir nicht so häufig in unserem Land hören, stimmt's? Wenn es dann noch um den Respekt vor dem Buch geht, das uns heilig ist, dann können wir manchmal von unseren Freunden wenigstens an dieser Stelle ein wenig lernen. Und deswegen sage ich Ihnen das auch immer, ich möchte gerne lernen, Respekt zu haben. Auch Respekt vor eurem Glauben. Die glauben ja an die Worte ihres Propheten. Vielleicht haben wir ein paar Muslime unter uns, herzlich willkommen. Ey, das ist so cool, dass wir zusammen hier sein können. Und während wir so darüber reden, öfter mal, so mit dem gebrochenen Deutsch und ein bisschen Arabisch und Englisch, was man so gerade kann, dann kommt immer diese Frage auf, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Da zieht sich wie so ein roter Faden durch das heilige Buch meiner Freunde. Das Buch ihres Propheten. Und ich dachte, an der Stelle, ich muss einfach in unseren Propheten mal nachlesen. Was zieht sich denn für einen Faden durch die Worte unserer Propheten? Und dann habe ich also angefangen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern die Bibel aufzuschlagen und ein bisschen darüber rauszufinden, was wollten die Propheten, die in unserem Buch niedergeschrieben sind, die bis heute uns Worte überliefert haben, die uns ansprechen, die uns berühren, die uns zurückrufen zu dem lebendigen Gott. Und ich bin bei dem Propheten hängen geblieben. Manche von euch haben vielleicht diese Predigt ansatzweise von mir schon einmal gehört. Aber ihr könnt ganz beruhigt sein, das geht heute ein wenig in die andere Richtung. Ich habe mir den Propheten rausgesucht, der so als der größte Prophet gilt. Viele Kapitel, 66 Kapitel im Alten Testament überliefert, Jesaja. Was ist das für ein cooler Kontext, wenn wir dieses Buch des Propheten Jesaja lesen. Wie starke Worte begegnen uns da, wenn wir es tun, natürlich sonst nicht. Wenn dieses Buch irgendwo in der Ecke liegt, dann müssen wir von unseren muslimischen Freunden lernen. Die legen ihr Buch nie ab unter die Gürtellinie, nie. Das liegt immer wohlgeordnet an einer Stelle aus Respekt. Manchmal frage ich unsere Jugendlichen, wo habt ihr eure Bibel? Wissen die gar nicht mehr. Haben sie irgendwo verkramt. Respekt. Jedenfalls lese ich in diesem Buch des Jesaja und entdecke viele, viele Dinge, die der lebendige Gott mir heute sagt und die mir helfen können, mein Leben als Christ so zu gestalten, dass andere, wenn sie mich sehen, Lust danach bekommen, diesen Gott kennenzulernen. Warum machst du das, fragen meine Freunde. Und dann habe ich ihn und sage ich ihn immer wieder, fast jeden Tag einmal, das hängt mit meinem Gott zusammen. Der redet mit mir und der hat mir gesagt, ich soll euch helfen. Von mir heraus würde ich das nicht machen wollen. Ich bin Rentner, was soll ich da auf der Leiter krauchen in Häusern von anderen Leuten? Da gibt es viel schönere Sachen, es gibt schon morgen Serien im Fernsehen. Man kann so viele Dinge tun, Hobbys sich suchen, aber Gott hat zu mir gesagt, dir geht's gut und denen geht's schlecht. Und darum teile mit ihnen, was du hast. Und da ging es mir gar nicht darum, denen nun rauszuarbeiten, dass mein Buch besser ist als ihrs, sondern mir geht es darum, dass das Herz Gottes in mir schlägt und Menschen das entdecken. Das ist meine Leidenschaft auch heute Morgen. Dass das Herz Gottes in mir schlägt und dass Menschen das entdecken. Hier geht es nicht darum, bestimmte Wahrheiten herauszuarbeiten. Ich will euch keinen theologischen Vortrag halten, so ein Typ bin ich nicht. Ich möchte euch Lust machen, euer Herz zu öffnen für den lebendigen Gott. Das ist meine Leidenschaft, auch heute Morgen. Jetzt kommen wir zu dem Propheten, der so mein Lieblingsprophet ist. Der sagt, so kommt und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Siehe, Gott ist mein Heil, Jesaja 12, Vers 2. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Und ihr werdet zu der Zeit sagen, danket dem Herrn, ruft seinen Namen an. Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Jesaja 53, Vers 4, fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 54, Vers 10, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Sind das nicht coole Worte? Man könnte hier schon aufhören und könnte sagen, genieß das. Hier geht es nicht darum, rauszufinden, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Halal oder Halam. Sondern hier geht es um Halleluja. Preis den Herrn. Wir sind befreit. Wir sind begnadet, wir sind beschenkt, wir sind die, die das ewige Wort haben und es in uns tragen können. Das ist doch toll. So, das war die Vorrede, jetzt kommt der Bibeltext, um den es heute geht. Jesaja 43, ab Vers 1. Und aus Respekt bitte ich euch alle aufzustehen. Aber jetzt, ich lese nach Hoffnung für alle. Aber jetzt, sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen Jakobs, der euch zu seinem Volk gemacht hat, habt keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du durchs Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung, Ägypten, Äthiopien und Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dich am Leben zu erhalten. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus. Haltet es nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Mein Volk soll hervortreten. Sie haben Augen und doch sind sie blind. Sie haben Ohren und doch sind sie taub. Meine Zeugen seid ihr. Meine Zeugen seid ihr. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir da war, und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen. Durch die Propheten habt ihr von mir gehört. Habt ihr je einen anderen Gott mit solcher Macht gekannt? Ihr seid meine Zeugen, dass ich allein Gott bin. Und ich werde auch in Zukunft immer derselbe sein. Gottes Wort, heiliges Gottes Wort. Amen. Wir setzen uns. Wir lesen ja diese Verse gerne, dass wir beschützt sind, dass kein Feuer, keine Flut uns was anhaben kann, weil Gott mit uns ist. Die wenigsten von uns haben das schon ganz praktisch erlebt. Aber interessanterweise, auch wenn dieser Text zunächst mal an das Volk Israel geschrieben ist, ist es das Wort Gottes auch an uns. Und darum gilt dieses Wort natürlich auch uns. Und es ist nicht nur eine Zusage, sondern ist vor allem eine Feststellung. Hier ist also keine theoretische Abhandlung niedergeschrieben, sondern hier stellt der Prophet etwas ganz, ganz Entscheidendes für unser Leben fest. Er sagt, ihr seid meine Zeugen. Der Prophet sagt nicht, wäre toll, wenn ihr ab und an mal meine Zeugen wärt. Der Prophet überliefert auch nicht, dass Gott sagt, oh, strengt euch an, wenn ihr wirklich gut seid, dann seid ihr meine Zeugen. Sondern er trifft diese Feststellung für das Volk Israel und für uns auch heute Morgen. Wir sind die Zeugen des lebendigen Gottes, des einzigen Gottes, der schon immer war, der ist und der immer sein wird. Da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist so. Wir sind seine Zeugen. Das Wort, das wir hier lesen, ging an Menschen, die 700-800 Jahre vor Christus gelebt haben, in schwierigen Situationen. Und Propheten waren immer von Gott gerufene Menschen, die das Volk Gottes zurückrufen wollten zur Wahrheit Gottes, zu seinem Wort, zu den Geboten, die er erlassen hat. Sie wollten das wiederherstellen, was Gott sich gedacht hat, dass Menschen in Gemeinschaft mit Gott leben können. Das war ihr großes Anliegen. Dafür haben sie gekämpft, geredet und dafür sind viele auch gestorben. Das war ihre Leidenschaft. Die Leidenschaft, Menschen zurückzuholen in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und dann kommt Jesaja mit diesem Wort. Und vielleicht haben die Leute damals gedacht, wie wir auch gedacht haben, also wir sind noch nicht durchs Feuer gegangen. Wir sind noch, uns hat das Wasser noch nicht bis Oberkante Unterlippe gestanden. Wir haben das noch nicht erlebt und darum denken viele Christen heute auch, darum sind wir eben noch nicht seine Zeugen. Die coolen Zeugen sind ja die, die mal drogenabhängig waren. Wenn die sich bekehren, die können was erzählen. Oder wenn man 5 Minuten tot war und zum Leben zurückgekommen ist und eine Erfahrung gemacht hat, wo man also ein Stück Himmel entdecken konnte. Wow, also die nach hier vorne, denen hören wir gerne zu. Aber hier macht der Text des Propheten überhaupt keinen Unterschied. Er sagt nicht einige von euch, sondern er sagt ihr. Ihr seid. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann stellt man fest, diese fast anmaßende Feststellung, die finden wir auch im Neuen Testament. Jesus sagt, ihr seid das Licht. Er sagt nicht, manchmal dürft ihr Licht sein und ein bisschen leuchten. Daraus sind viele Armleuchter geworden heutzutage. Sondern er stellt fest, ihr seid das Licht. Auch ohne Nahtoderfahrung, auch ohne Drogen, auch ohne, dass ihr immer eure Frau verhauen habt, und euch anschließend bekehrt habt, ihr seid es. Ihr seid das Salz, sagt Jesus. Und es ist interessant, wenn man diese Brücke schlägt vom Alten zum Neuen Testament, dann entdeckt man plötzlich sich selbst auch und man fragt sich, bin ich das? Ich glaube, die Leidenschaft unseres Lebens hängt viel mit unserer Identität zusammen. Wenn wir irgendetwas machen, weil der Pastor das sagt, oder wenn wir irgendetwas machen, weil wir denken, dann könnten wir ein bisschen besser dastehen, dann ist unsere Leidenschaft sehr schnell am Boden. Stimmt's? Meistens sonntags nachmittags um 3. Also wenn wir hier rausgehen, dann ja, jetzt aber, welchen Nachbarn nehmen wir uns vor? Ich gehe auch ins Flüchtlingsheim und wir werden mal sehen. Aber um 3 sackt es denn schon so ein bisschen ab. Nach dem Essen werden wir immer müde und wenn wir dann den Mittagsschlaf vorbei haben, dann sind auch die guten Vorsätze meistens schon nur noch Träume. Dieses Ihr seid ist ein Stück unserer Identität als Christen. Und wer seine Identität nicht gefunden hat, der ruht nicht in Christus. Dessen Leben ist nicht erfüllt von dem, was Jesus seinen Jüngern mal gesagt hat. Er hat gesagt, ihr werdet in Jerusalem bleiben und dann wird der Heilige Geist kommen. Apostelgeschichte 2. Und dann werdet ihr vielleicht irgendwann mal in einem Lobpreis, an einem Lobpreisabend, wenn richtig schöne Atmosphäre ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. So steht es ja da nicht. Sondern Jesus stellt fest und sagt, der Heilige Geist wird kommen und der wird euch zu meinen Zeugen machen. Und es ist die Zeit, in der wir leben, nachdem Jesus da war, nachdem Pfingsten geschehen ist, nachdem wir hier Lobpreis haben und den Heiligen Geist bitten, dass er uns erfüllt, macht er uns zu seinen Zeugen, nicht vielleicht oder irgendwann mal, sondern ihr seid, Punkt. Und ich will uns diese Identität wieder neu vor Augen malen, weil ich glaube, davon hängt unheimlich viel ab. Wisst ihr, die Leute damals, die wussten, wir haben einen großen Gott, der hat das Volk Israel durchs Wasser geführt. Als die Ägypter uns verfolgt haben und dann in dem Meer untergegangen sind. Die wussten das, weil ihre Eltern und Großeltern und die Vorfahren das ihnen überliefert haben. Heute wissen wir, es gab Menschen, die waren im Feuerofen für ihren Glauben. Daniels Freunde, weil sie nicht den König anbeten wollten, ab ins Feuer. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, welche geistliche Dimension diese Geschichte hat. Man muss sie nicht persönlich erleben, aber man darf an diesen Gott glauben, der das kann. Die Bibel nennt das Glauben. Und das Dilemma unserer Tage, finde ich, ist es, dass wir viele Menschen haben, die wollen erfahren, die wollen erleben. Die kommen zusammen, wenn irgendwo was Großes passiert. Heilungsgottesdienste, wow. Aber dein Glaube hängt nicht davon ab, ob Kranke geheilt werden, sondern dein Glaube hängt davon ab, ob du dem Gott, den wir kennen, zutraust, dass er das kann. Sein Wort, kannst du von Anfang an lesen, belegt, Gott kann. Und wir haben heute große Schwierigkeiten, dieses Wort Gottes für uns ganz persönlich als bare Münze zu nehmen, zu sagen, jawohl, das ist so, es steht geschrieben, Punkt. Wir haben große Schwierigkeiten, das Wort Gottes so zu akzeptieren und irgendwie ist uns auch der Respekt vor diesem Wort verloren gegangen. Wenn Gott es sagt, dann ist es so. Und wenn da steht, er wird wiederkommen in den Wolken, dann muss ich nicht diskutieren. Und ich liebe diese theologischen Gespräche überhaupt nicht. Ich mag es, wenn Gott sich offenbart in unserer Mitte als der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber nicht, weil wir so fromm sind, sondern weil wahr ist, was in seinem Wort steht. Weil ich weiß, was er will. Und weil ich weiß, was er verheißen hat. Darum glaube ich an ihn. Zeuge sein, das ist eine Sache, die in unserem Leben nicht einfach nur so gesagt ist. Gott sagt, ich habe dich erlöst. Das heißt, ich habe dich zu meinem Zeugen gemacht. Ich war der Aktive, nicht du. Ich glaube, das ist wichtig für alle Eltern. Es kommt der Schlenker in die Familie, der muss immer sein. Es ist ganz wichtig für die Eltern, dass sie für ihre Kinder Zeugen sind und nicht Erzieher. Wir wissen, unsere Kinder machen uns sowieso alles nach. Also da kannst du noch so viele Regeln aufstellen. Sie sehen an deinem Leben, wie du es meinst. Habt ihr auch so eine Erfahrung gemacht? Ich mit meinen ja. Es ist viel wichtiger als 1000 Regeln, obwohl ich Regeln auch sehr gut finde, 1000-mal wichtiger, ein persönliches Zeugnis aufzurichten in der Familie. Meine Kinder sollten wissen und sollten wissen, ich bin jemand, der an Gott glaubt. Und wenn alles den Bach runtergeht, ich halte mich fest an ihm. Und wenn so viel daneben geht, dann sollen meine Kinder wissen, mein Glaube wankt nicht. Und das ist ein Ding, was wir vielleicht neu bedenken müssen und wofür wir neu beten müssen, dass Gott uns dieses Zeugnis wieder erweckt in unserem Leben. Ich stehe eigentlich nur hier, weil es eine Frau gab, die mir gesagt hat, wenn du Jesus kennen würdest, hättest du alles, was du brauchst. Damals war ich noch jemand, der wusste, wie man Menschen überzeugt. Das hatte ich gelernt. Ich habe euch das schon mal erzählt hier sicherlich. Agitation und Propaganda, das war meine Leidenschaft. Und ich wusste, und bist du nicht willig? Bin ja in einer Diktatur aufgewachsen. Da gab es nicht viele Fragen. Machst du nicht mit, dann ist der Ofen aus. Zack, zack. Und ich musste das als Christ neu lernen, was das bedeutet, sein Zeuge zu sein. Wir sind nicht seine Drückerkolonne übrigens. Wenn du heute nach Hause gehst und denkst, du musst deinen Nachbarn unbedingt bequatschen, lass es lieber sein. Sei Zeuge. Bezeuge, dass du jemand bist, der an einen Gott glaubt, der alles kann. Dem alle Dinge möglich sind, mit dem du über Mauern springen kannst. Ich stehe hier, weil ich so eine junge Frau kennengelernt habe, die nicht diskutieren konnte. Die konnte das nicht, wirklich. Aber die hatte ein Zeugnis in ihrem Herzen. Wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst. Und das hat mich überzeugt. Das ist für mich heute noch ein Wunder. Und ich freue mich, dass ich mit meiner Frau immer noch so herzlich Gott lieben kann. Dass wir beide so Typen sein können. Du kannst mich in Grund und Boden diskutieren und die ganzen verrückten Fragen aus der Bibel hervorrufen. Und ich werde dir sagen, du, ich habe auf diese Dinge keine Antwort. Aber das ist mir sowas von wurscht, weil ich kenne den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und was ich jetzt nicht erklären kann, ich frage ihn nicht, wenn ich bei ihm sein werde. So viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Und dann werde ich ihn fragen. Und dann werde ich ihn fragen und vielleicht, aber vielleicht brauche ich auch nicht fragen, dann wird mir alles klar sein. Und dann ist es auch vollkommen egal. So wie auch heute vollkommen egal ist, ob du recht hast in deiner theologischen Meinung oder ich. Wichtig ist, dass du den lebendigen Gott kennst und Glauben hast an diesen Gott, der dich durch das Feuer deines Lebens bringt. Der dir hilft, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Weißt du, das ist nicht wichtig, dass du das heute cool findest. Wir kennen ja in der Bibel diesen Mann, der in großen persönlichen Schwierigkeiten gesteckt hat. Frau verloren, Kinder, schlimme Sachen. Besitz verloren. Weißt du, was der gesagt hat, als es mal richtig dicke kam? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diesen Glauben wünsche ich mir. Diesen Glauben wünsche ich dir, der unabhängig von unserem Gefühl, unabhängig von den Dingen ist, die gerade um uns herum geschehen, ob es gut ist für uns oder nicht gut ist für uns, dass wir stehen und sagen, wir glauben an den lebendigen Gott, dieses Zeugnis braucht diese Welt. Es ist interessant, dass ich mit meinen muslimischen Freunden noch nicht einmal diskutiert habe, welches Buch besser ist. Und ob ihr Prophet oder unsere Propheten, ob das vergleichbar ist. Da ist so eine Form von Respekt vorhanden. Und ich werde meine Freunde nicht überzeugen können und ich will sie auch nicht überzeugen. Das ist vorbei. Ich bin nicht in einer Drückerkolonne, aber ich werde ihr Zeuge, ein Zeuge sein, ein Zeuge des lebendigen Gottes. Letzte Woche hat der Sohn der Familie mich gefragt, sag mal, ist es für uns Muslime erlaubt, euer Buch zu lesen? Habe ich gesagt, du, also wenn du jetzt deine Leute fragst, weiß ich nicht, wenn du mich fragst, sage ich, du darfst das, das ist erlaubt. Und dann hat er gefragt, hast du nicht eine Bibel für mich? Natürlich, kriegt er morgen. Ich habe extra welche zu Hause, aber ich bin damit nicht hausieren gegangen. Und ich glaube, wenn der Junge diese Bibel liest, dann wird der lebendige Gott sich ihm offenbaren. Da muss ich nicht viel zu tun. Die meisten muslimischen Freunde haben sich bekehrt, weil Gott sich ihnen offenbart hat. Nicht, weil irgend so ein frommer Chaot sie überzeugt hat. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass die Offenbarung Gottes immer noch die beste Möglichkeit ist, Christ zu werden. Mir hat Jesus sich auch offenbart. Eines Tages habe ich gemerkt, was diese Frau hat, möchte ich auch haben. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und Jesus entdeckt. Und all die unter uns, die noch nicht so eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, denen rate ich das. Besorgt euch eine Bibel und lest darin. Besorgt euch eine in eurer Sprache, vielleicht daneben noch eine deutsche, kann man gleich Deutsch lernen, das ist für die Integration unheimlich gut. Ich habe extra arabisch-deutsche Bibeln, kann man sehr gut Deutsch lernen. Aber noch viel wichtiger, man kann den Gott kennenlernen, vor dem ich Respekt habe, an den ich glaube und der von mir nicht fordert, sondern der sich mir selbst schenkt, der gnädig ist, barmherzig und von großer Güte, der mir zusagt, dass er bei mir bleibt, der mir sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues hat begonnen. Der zu mir sagt, du bist Botschafter an Christi Stadt. Der mich einsetzt, mich befähigt, mich ruft, mich begnadet, hier vorn stehen zu dürfen und dieses heilige, tolle Wort unseres Gottes euch zu sagen. Was geht's mir gut? Nie möchte ich diese persönliche Beziehung zu Gott unterbrechen. Nie möchte ich ein Leben leben ohne ihn. Nie möchte ich anders sein. Nie möchte ich zurückfallen. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Und ich will dich fragen, wenn Jesus vor dir stehen würde, heute Morgen, wenn Jesus dich fragen würde oder zu dir sagen würde, du bist mein Zeuge, wie würdest du reagieren, Hildegard, Eduard, Herbert, Gisela? Wie würdest du reagieren? Du sagst, oh Herr, sag das nicht zu mir. Du bist das. Weißt du, ich war mal in einem Autounfall verwickelt, saß in einem Bus und der Busfahrer hat nicht bemerkt, wie ein Mann sich beim Einsteigen, wie er es nicht geschafft hat, einzusteigen und sich den Arm eingeklemmt hat und dann unter die Räder des Busses kam. Am nächsten Tag, ich bin zur Arbeit gefahren, am nächsten Tag war die Polizei im Bus und sie haben gefragt, wer war gestern mit hier? Die Kollegen, die mit da waren, haben alle den Kopf nach unten gesenkt. Ich habe mich gemeldet, habe gesagt, hier, ich war dabei. Wir waren alle Zeugen. Wir waren ja alle in dem Bus. Und ich wünsche dir, dass du zu dem stehst, was Gott über dich denkt. Und dass du das auslebst mit Haut und Haar. Dass du keine Angst hast vor Feuer und Wasser und vor Krankheit, sondern dass du festhältst an dem Wort Gottes. Weil das bleibt in Ewigkeit. So sagt es uns Jesaja. Und deswegen schicke ich euch nach Hause mit diesem tollen Wort. Himmel und Erde werden vergehen. Gras und Blumen werden verdorren. Aber sein Wort bleibt in Ewigkeit. Haltet fest und seid seine Zeugen. Ob ihr es wollt oder nicht, ihr seid es. Amen. Beten? Ja? Okay. Vielleicht sind ja ein paar unter uns. Der Gedanke kommt mir gerade so.